HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Mekova. Sie ist Betriebswirtin und hat lange als Unternehmensberaterin gearbeitet, bis sie auf ein riesiges Problem aufmerksam wurde. Juliane Kronen hat recherchiert, jedes Jahr werden in Deutschland fabrikneue Waren im Wert von über 7 Milliarden Euro vernichtet. Darunter viele Retouren von Online-Händlern. Entsorgen ist oft billiger als Spenden. Juliane Kronen wollte etwas tun gegen diesen Irrsinn und gründete 2013 in Köln die gemeinnützige Organisation Enatura. Sie sammelt bei Firmen Produktspenden ein, die wegen kleinerer Mängel im Müll landen würden, und vermittelt sie an soziale Einrichtungen. Dass die Bundesregierung nun vorgehen will gegen die massive Retourenvernichtung im Onlinehandel, begrüßt Juliane Kronen, sagt aber auch, das ist nur ein Bruchteil des Problems. Warum es sie nicht mehr loslässt und wie man es vielleicht in den Griff kriegen könnte, darüber spreche ich jetzt mit Sozialunternehmerin Juliane Kronen in hr-info das Interview. Frau Kronen, als Gründerin und Sozialunternehmerin müssen Sie ja ständig Entscheidungen treffen, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Und das machen wir jetzt auch mal hier. Ich werfe Ihnen ein paar Begriffspaare zu und Sie sollen sich bitte ganz spontan für jeweils einen Begriff davon entscheiden, nämlich das, was besser zu Ihnen passt. Okay? Mhm. Umweltaktivistin oder Karrierefrau?
Ich glaube Karrierefrau.
Was? Ich hätte jetzt gedacht, Sie sagen Aktivistin.
Also ich glaube, von der Biografie her habe ich ja den Großteil sozusagen meines beruflichen Lebens eine ganz klassische Karriere gemacht.
Und
ich glaube,
als Betriebswirtin das und Unternehmensberaterin, ja.
Genau. Und das, was ich jetzt aufbaue, tue ich ja auch, indem ich ein Unternehmen aufbaue. Ja, ich habe ein umweltpolitisches Thema und auch eine Agenda. Ich verbinde mit Aktivistin aber immer das Thema, man ist in Projekten. Und ich sag mal, nicht dauerhaft irgendwo. Also deswegen sehe ich mich immer noch sozusagen geprägt über eine klassische Karriere, die aber, ich sag mal, wo man vieles lernt, was man dann auch braucht bei dem, was ich jetzt mache.
Sie kämpfen aber gegen Verschwendung von Produkten, sorgen dafür, dass neuwertige Waren statt auf dem Müll bei sozialen Einrichtungen landen. Aber das ist für Sie kein Business wie jedes andere, oder?
Nee, also es ist ja, zum einen sind wir gemeinnützig. Das heißt, es ist kein Unternehmen, was auf Gewinnerzielung ausgelegt ist. Das ist das Erste. Das Zweite, es ist etwas, ich sag mal, ganz einzigartig zu sagen, hier ist ein Riesenproblem, was wir haben. Hier ist ein Riesenhebel, das zu lösen und gleichzeitig sozialen Nutzen zu schaffen, Unternehmen eine Möglichkeit zu geben, ihr Engagement zu zeigen und die Umwelt zu entlasten. Also insofern, dass man eine Triple Win, wie man so schön sagt, jenseits aller Zahlen hat, ist es einzigartig.
Das nächste Begriffspaar für Sie, tough oder diplomatisch? Was passt besser zu Ihnen?
Also ich würde mich immer als diplomatisch sehen, aber wenn Sie andere Leute fragen, sagen die immer,
tough. Das habe ich auch über Sie gelesen.
Ich glaube, man muss lernen, egal was man macht, Kompromisse zu machen, andere Positionen zu verstehen und dann auch immer den Ball nach vorne zu spielen. Also immer Möglichkeiten finden, weiter nach vorne zu gehen. Ich formuliere es mal so, ich glaube, man muss das ganze Spektrum beherrschen, von zuckersüß bis wahnsinnig tough.
Und manchmal muss man dicke Bretter bohren, weil viele Unternehmen so dieses Thema Produkte spenden gar nicht so auf der Rechnung haben.
Ja, das ist kein Geschäftsvorfall. Wenn Sie klassisch Betriebswirtschaftslehre lernen, dann ist das in den Prozessen oder in den Prozesslandkarten nicht vorhanden. Es ist kein Standardgeschäftsvorfall und Sie können es auch nicht in SAP verbuchen. Also das ist ein großer weißer Fleck, den wir halt versuchen seit 6 Jahren zu füllen. Und Dinge zu spenden ist etwas, was Sie in der klassischen Ausbildung nicht lernen und auch im klassischen Unternehmenshandbuch nicht drin haben.
Prinz Charles oder Kanzlerin Merkel?
Ich sage jetzt mal Prinz Charles in dem Fall. Er ist unser Schirmherr. Ohne die von ihm gegründete Organisation InKind Direct hätte ich hier in Deutschland nicht angefangen. Also ohne einen Beleg, dass so etwas geht und auch die Unterstützung hier an den Markt zu gehen. Insofern Prinz Charles, den man übrigens in Großbritannien bloß nicht so nennen darf.
Wie nennt man ihn da?
His Royal Highness. Ah. Or the Prince of Wales.
Ja. Und mit einem höflichen Knicks, dann muss man vor ihm auftreten, oder?
Ja, wenn man Hosen trägt, darf man keinen Hofknicks machen. Deswegen habe ich bislang immer bei den Treffen langen Gehrock mit Hose vorgezogen. Mhm. Bei langen Kleidern sieht das gerne, ja.
Mein letztes Begriffspaar für Sie, Shampoo oder kein Shampoo?
Da sage ich doch Shampoo.
Das muss man erklären.
Kein Shampoo.
Sie hatten dieses Aha-Erlebnis mit 200.000 Flaschen Shampoo. die keiner haben wollte?
Naja, ich bekam einen Anruf von einem ehemaligen Kollegen. Ich war damals noch in der Beratung tätig. Und er sagte, du machst doch auch soziale Beratungsprojekte. Du kennst doch gemeinnützige Organisationen. Wir haben hier 200.000 Flaschen fehletikettiertes Shampoo. Wir können das nicht neu etikettieren. Wir würden das gerne spenden unter zwei Bedingungen. Die Ware muss morgen Nachmittag vom Hof sein und du musst garantieren, dass sie nicht auf dem Schwarzmarkt landet. Und dann ist es so, das Unternehmen möchte spenden. Ich habe ganz viele angerufen, ganz viele Gemeinnützige, die hätten auch gerne 50, 100, 200 Flaschen, aber halt nicht 200.000. Und deswegen ist diese Charge leider entsorgt worden. Ich habe aber dann noch am gleichen Tag mit zwei Kollegen beim Kölsch überlegt, wie häufig passiert das und wie muss denn eigentlich so eine Drehscheibe aussehen? Weil es ist ja nicht so, dass es keiner haben wollte. Es wollte halt keiner zu einem bestimmten Stichtag zu 40 Paletten haben.
Was hat das in Ihnen ausgelöst?
Also ich war vorher ja schon für den Alternativen Nobelpreis aktiv und habe einfach Beispiele gesehen in der Welt, wo man doch sieht, es ist eigentlich genug für alle da, es ist nur falsch verteilt. Und das war natürlich, also insofern fiel dieses Thema natürlich durchaus, ich sag mal, auf einen fruchtbaren Boden. Und ich habe einfach gedacht, das kann nicht wahr sein. Es kann nicht sein, die einen wollen es spenden, die anderen brauchen es dringend und die kommen nicht zusammen, wie so zwei Königskinder. Und wir brauchen eine Lösung. Und wenn du nur von diesem einen Vorfall erfährst, dann passiert das Ganze doch viel, viel häufiger jeden Tag. Und da muss einfach eine Lösung her. Und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen, weil es schlicht und ergreifend eine Schande ist, eine Verschwendung ist. Es wird gebraucht, es ist eine Ressourcenverschwendung. Das hat mich einfach nicht mehr losgelassen.
Jetzt stelle ich mir aber vor, von der erfolgreichen, gut verdienenden Unternehmensberaterin zur Sozialunternehmerin, die Produktmüll retten und damit gleichzeitig Menschen helfen will. Dieser Wendepunkt in Ihrem Leben, wie ist es Ihnen damit gegangen? War das so einfach?
Nein, also Sie müssen sich vorstellen, man ist eigentlich hauptberuflich in einem anderen Thema unterwegs. Man berät also Telekommunikationsunternehmen auf verschiedensten Kontinenten. Und dann haben wir aber diese interne Studie gemacht, um festzustellen, wie groß ist denn eigentlich dieses Problem? Wie häufig passiert das? Und haben dann ausgerechnet, dass in Deutschland im Jahr für über 7 Milliarden Euro fabrikneue Konsumgüter entsorgt werden. Mindestens. Ich muss sagen, die Zahl ist sehr vorsichtig. Mhm. Und davon ist etwa ein Drittel einwandfrei verwendbar für den sozialen Sektor. Wirklich völlig fabrikneu, unbenutzt, sehen Sie auch keinen Unterschied. Und dann hat man also diese Studie, man hat dieses Konzept, man hat in Großbritannien diese Organisation gefunden, die sagt, Mensch, wir machen das schon seit 15 Jahren, wir würden euch helfen und der Prinz ist bereit, die Schirmherrschaft zu übernehmen. Und dann müssen Sie irgendwie denken, Mensch, da müsste sich doch mal jemand drum kümmern, das müsste man doch wirklich mal umsetzen. Und Sie gucken dann links und rechts und da steht keiner und es läuft dann irgendwie auf Sie zu. Und das ist dann so ein bisschen...
Dieser Mann ist man dann selber.
Dieser Mann oder diese Frau in dem Fall ist man selbst. Und es ist natürlich auch ein Wissen, was Sie nicht mehr ungewusst machen können. Sie können nicht mehr sagen, ich ignoriere das jetzt einfach, dass jeden Tag entsorgt wird, was gebraucht wird. Mhm. Ich hatte erste potenzielle Spenderunternehmen, die anriefen und sagten, dann fangen Sie dann endlich mal an, wir haben schon wieder einen LKW verbrannt. Ich will nicht sagen, es hat eine moralische Dimension, aber Sie müssen sich dann irgendwo entscheiden. Sowas kann man nicht nebenberuflich machen. Da muss man halt tief Luft holen. Und ich musste auch an einen unserer alternativen Nobelpreisträger denken, Hans-Peter Dürr, der gesagt hat, Sonnenenergie ist verschwendet. Jeden Tag, wo wir sie nicht nutzen. Und das passt natürlich genau auf diese Situation. Man merkt das schon, ob man da an der richtigen Stelle steht oder sich an die richtige Stelle stellt.
H-Info, das Interview mit Juliane Kronen, die 2013 die gemeinnützige Organisation In Natura in Köln ins Leben gerufen hat. In Natura vermittelt aussortierte, aber neuwertige Waren von Unternehmen für soziale Zwecke. Ich würde gerne wissen, wie funktioniert das genau?
Also wir bekommen inzwischen von über 80 Unternehmen fabrikneue, muss ich sagen. Also wirklich unbenutzte Produkte, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr für den Verkauf bestimmt sind.
Was sind das so für Sachen?
Das fängt an in der Produktion, Minderbefüllung, Fehletikettierung, wie dieses berühmte Schauma, Farbabweichung, Fehlfarben. Das können Übermengen in der Lagerhaltung sein, das können Retouren, Saisonartikel sein. Defekte Umverpackung, das ist mit einer der Hauptgründe, warum Dinge entsorgt werden, weil sie im Handel dann nicht mehr akzeptiert werden. Also das sind ganz, ganz viele Gründe. Und das sind Dinge, wo Unternehmen eigentlich gar keine Transparenz haben, wie viel wird da eigentlich entsorgt, weil es irgendwo in den Produktionskosten enthalten ist. und erst durch die Arbeit. Und insofern ist es dann auch nochmal sehr ähnlich zu dem, was ich vorher gemacht habe. Es sind wirklich Projekte mit Unternehmen, um sowas überhaupt erstmal zu identifizieren über die ganze Wertschöpfungskette und zu sagen, was können sie uns anbieten, mit welchem Vorlauf. Dann kommen die Waren zu uns in ein Zentrallager in Köln. Also müssen Sie sich vorstellen, wie normales Lager, 1000 Quadratmeter, 500 Palettenstellplätze. Mhm. Wir erfassen die, wir sortieren die, wir fotografieren die, wir stellen die in einen digitalen Katalog ein. Und bei uns kann sich jeder als gemeinnützig anerkannte Organisation in Deutschland registrieren und kann dann, bekommt dann die Zugangsdaten, um im Katalog sich die Produkte anzugucken und die zu bestellen. Wir haben zurzeit so 1500 verschiedene Artikel im Sortiment und bekommen von den Empfängern eine kleine Vermittlungsgebühr, also so zwischen 5% und 20% vom Marktpreis. Damit versuchen wir größtenteils unsere Betriebskosten zu decken und die bestellen dann, wie im viel diskutierten Onlinehandel hätte ich fast gesagt, holen selber ab, kriegen es angeliefert und können letztendlich viel Geld sparen, das sie dann für ihre Kernaufgaben ausgeben können.
Können Sie mal sagen, wer sind so Spender, sind das große Unternehmen und wer sind die Abnehmer?
Also wir haben große internationale bekannte Unternehmen, also die größten Spender darf ich auch namentlich nennen, also Beiersdorf, Amazon, Procter & Gamble, Colgate, Städtler, auch familiengeführte Unternehmen, viele kleine Unternehmen, die uns da wirklich beliefern oder bespenden regelmäßig. Und wir haben etwa 3.500 registrierte Gemeinnützige bei uns und davon bestellen etwa 1.500 regelmäßig. Etwa die Hälfte sind Einrichtungen in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, also auch viele Wohneinrichtungen, wo einfach, ich sag mal, Waschmittel, Windeln und Reinigungsmittel in großen Mengen gebraucht werden. Aber auch Einrichtungen und Organisationen, die mit Wohnungslosen arbeiten, mit Flüchtlingen, Suchtkranke, eigentlich das ganze Spektrum der sozialen Arbeit.
Jetzt fragt man sich natürlich, warum kommen die Unternehmen nicht von alleine drauf, Produkte, die sie nicht verkaufen können, aus irgendwelchen Gründen zu spenden? Warum mussten erst sie kommen, um da was in Bewegung zu setzen, sozusagen als so eine Art Tafel für Überschussware?
Naja, also das ist ja immer das Schöne an besonders guten Geschäftsmodellen. Ich habe ja immer gesagt, wir BWLer reden einfach über wunderschöne Geschäftsmodelle, dass man sich nämlich unwillkürlich fragt, warum hat das eigentlich noch keiner gemacht? Das ist typisch dafür. Sagt ja jeder, ist ja eigentlich selbstverständlich. Also nochmal, das Thema Spenden, in der klassischen Ausbildung kommt das nicht vor. Die finden auch nicht die Empfänger. Viele Unternehmen haben Versuche gemacht, bei Kindergärten vor der Tür und so weiter, die Dinge loszuwerden. Aber das kann natürlich gar nicht die Mengenproblematik für die lösen. Und vor allen Dingen auch nicht, es gab nicht die eine Lösung im Sinne, den einen Ansprechpartner, der wirklich auch die ganze Logistik abnimmt und gleichzeitig garantiert, dass die Waren wirklich in gemeinnützigen Sektor gehen, Schwarzmarkt verhindern, dadurch, dass wir sehr bedarfsgerecht, also sehr kleinteilig verteilen. Es gab einfach diese Plattform sozusagen, dieses Aggregatormodell vorher nicht.
Also da konnten Sie ja auch eine Lücke schließen. Aber es ist schon auch so, dass Unternehmen auch wegen der Umsatzsteuer darauf verzichten, Waren zu spenden. Das ist ein Argument.
Ja, es ist ja nicht so, dass Sachspenden extra bestraft werden, sondern es ist einfach so, dass Sachspenden wie ein Umsatz zu verbuchen sind. Und das heißt, ich muss als Unternehmen, wenn ich jetzt einfach meinen Marktpreis annehme, pro Euro Marktwert, den ich spende, ungefähr 16 Cent Umsatzsteuer mitbringen, also 16 Cent ans Finanzamt bezahlen. Und da verhalten sich natürlich viele Unternehmen verständlicherweise perfekt rational und sagen, das ist zu teuer. Da werden wir bestraft, das können wir uns nicht leisten, wir müssen Zahlen irgendwo hinmelden. Wir entsorgen lieber weiter. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund der Diskussion, dass wir sagen, im sozialen Sektor werden die Budgets immer enger. Also ich sage jetzt mal Kinderarmut, Altersarmut und so weiter. Mhm. Aber auch der Ressourcenverschwendung ein absoluter Schiefstand. Aber es kommt ja in den letzten Tagen, ich meine, wir fordern das seit Jahren zu sagen, das muss sich ändern. Es kann nicht sein, dass Unternehmen bestraft werden und das Entsorgen um ein Vielfaches billiger ist. Es kommt Bewegung, interessanterweise über die Retourenthematik da rein, dass man bereit ist, auf Umsatzsteuer zu verzichten. Die richtig elegante Lösung wäre zu sagen, ich gebe bei der Spende von Nicht-Lebensmitteln das gleiche Wahlrecht wie bei Lebensmitteln, dann kann ich es wirklich wie eine Entsorgung abschreiben. Da muss ich nicht noch anfangen, wieder Wertaufstellungen zu machen, Spendenquittungen einzusammeln und sowas, was ja auch wieder mit Verwaltungsaufwand verbunden ist.
Lassen Sie uns noch mal gerade einen Schritt zurückgehen. Sie haben es gerade schon angesprochen, nach einem Vorstoß der Grünen will das Umweltministerium die Vernichtung von Rücksendungen im Online-Versandhandel erschweren. Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, hatte ja ein Wegwerfverbot von Retouren gefordert. Und jetzt will Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD offenbar eine sogenannte Obhutspflicht verankern, mit dem Ziel, eben rechtlich gegen diese unmittelbare Vernichtung von Retouren vorgehen zu können. Dann ist auch noch im Gespräch für zurückgesandte Neuwaren, die als Sachspenden weitergegeben werden, denkt man über eine Umsatzsteuerbefreiung nach. Haben Sie gejubelt, als Sie das gehört haben?
Also ich finde es wahnsinnig gut. Ich meine, seit 4 Jahren schreiben wir Politiker an. Wir thematisieren das immer wieder und sagen, es gibt hier ein wahnsinniges Hindernis, von diesen 7 Milliarden einen größeren Teil zu spenden. Und es gibt auch Unternehmen, die sagen, wir haben ein Budget für Spenden. Mehr können wir nicht, solange wir die Umsatzsteuer zahlen müssen. Also insofern jubel ich da absolut. Aber bitte nur dann, wenn diese Umsatzsteuerbefreiung für alle gespendeten Produkte gilt. Bitte nicht nur für die Retouren. Das ist ein Bruchteil. Da wird jetzt sehr viel drüber gesprochen, weil die Retouren natürlich auch durch den CO2-Footprint, Verpackungsmüll und sowas nochmal besonders behaftet sind. Aber die größten Mengen entstehen natürlich irgendwo anders in der Wertschöpfungskette. Und ich finde, wenn, braucht man eine systemische Lösung. Das heißt, Unternehmen müssten grundsätzlich, also einfach nicht bestraft werden. Dieses ganze Retourenverhalten spielt ja in einem Dreieck zwischen Unternehmen, Verbrauchern und auch Gesetzgebung. Und ich glaube, wir brauchen eher einen Strauß von Maßnahmen, wo wir sagen, wir reduzieren erstmal das Retourenaufkommen insgesamt. Ich glaube, man muss auch 2 Dinge abschichten. In der Diskussion wird vermengt, dass es einerseits Retouren gibt von Endkunden, die wieder an den Versandhändler zurückschicken und in der Regel an eine Servicestelle. Und es gibt das, dass ein Händler eine Dienstleistungsfunktion, nämlich Lagerhaltung und Versand für andere Lieferanten betreibt. Und das betrifft nicht nur Amazon, das machen andere auch. Und dann, wenn diese Produkte sich nicht verkaufen, man sagt, pass auf, die Lagerung ist zu teuer. Das macht übrigens auch jede Lagerhaltung in den Handelsketten bei uns und sagt, das ist zu teuer. Wir lagern keine Sonnenmilch von diesem Sommer fürs nächste Jahr, auch wenn die noch 3 Jahre haltbar ist. Und dann sagt, statt zu lagern, entsorgen wir das Ganze. So, und das geht, glaube ich, in der Diskussion, Vernichtungsverbot und so weiter, ein bisschen durcheinander. Das muss man differenzieren.
Ja. Wo müsste man denn Ihrer Meinung nach ansetzen? Was ist der Hebel gegen diese massenweise Verschwendung?
Wir haben ja eigentlich alle noch gar nicht angefangen, wirklich nachzudenken. Wir haben jetzt erstmal das Problem in der Größe, also ein Teil des Problems in der Größe verstanden und es geht durch die Medien. Also man müsste wirklich hingehen und sagen, was führt denn zu diesem Verhalten? Und was könnte denn dazu führen, dass Leute 2-mal drüber nachdenken, ein paar Schuhe in 3 Größen zu bestellen gleichzeitig? Warum geben die Leute, wie das ein Journalist so schön sagte, eigentlich die Verantwortung für den Einkauf und ihre Kaufentscheidung ab? Ja, also einfach zu sagen, ich lasse mir das alles kommen. Wenn Sie mal mit Händlern reden, Dinge werden benutzt, Dinge werden getragen, Dinge werden verschmutzt, zurückgeschickt. Das ist übrigens der Teil der Retouren, wo ich sage, ja, die möchte auch keiner mehr gespendet haben. Ja? Ich habe die Lösung auch noch nicht, aber wir haben in vielen Bereichen Verbraucherverhalten vernünftig ändern können. Ich sage jetzt nur, ein Rauchverbot hätten wir uns auch nicht vorstellen können. Ich glaube, es muss eine ganze Bandbreite sein. Unternehmen können ja auch überlegen zu sagen, oder warum geht man nicht hin und sagt, bevor ich eine Vernichtung anbiete, gebe ich meinem Lieferanten vor, dass ich erstmal etwas zur Spende anbiete. Ja, das sind ja alles Dinge, die man einbauen kann. Aber ich glaube, da sind wir noch ganz am Anfang der Lösungsdiskussion.
Bestellen Sie eigentlich noch online?
Ja, ich bestelle online und ich gebe zu, ich habe online entdeckt, als meine Mutter, die bis zu ihrem Tod mit fast 92 zu Hause war, Dinge brauchte. Und es ist wahnsinnig praktisch, das zu bestellen und es wird geliefert. Also das ist wirklich, und das kenne ich übrigens von vielen in meiner Altersgruppe, die sagen, naja, Onlinehandel ist gar nicht für uns, wir können auch in die Stadt gehen. Aber um die Eltern, die gut versorgt zu Hause wohnen zu lassen, wenn wir nicht da sein können, ist das ein super, also bei aller Diskussion ist das eine super Lösung. Ich bestelle, ich tausche allerdings praktisch nichts um, weil ich überlege mir sehr genau, was möchte ich haben. Ich versuche stationär zu machen, aber ich bin halt auch wahnsinnig viel unterwegs. Also ich bin da auch bequem. Aber retourenmäßig bin ich noch nie aufgefallen.
H-Info, das Interview mit Juliane Kronen, Gründerin und Geschäftsführerin von Innatura in Köln. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die neuwertige Waren wie Körperpflegeprodukte, Spielzeug oder Kleidung mit kleinen Mängeln vor dem Müll rettet und sie an Bedürftige weiterverteilt. Frau Kronen, ich habe hier neben mir unsere Interviewbox stehen. Die hole ich mal gerade rüber. Das ist ein wichtiger Bestandteil in unserer Sendung, denn in dieser Box ist immer etwas drin für unseren Gast. Und da Sie uns jetzt aus einem Studio in Berlin zugeschaltet sind, habe ich etwas reingetan, das Sie auch hören können. Ich mache mal auf und hier kommt ein Ton für Sie.
I omvälvande och osäkra tider så krävs det modiga ledare. Ledare som vågar ta obekväma beslut. som vet när man betar ett steg framåt eller några steg tillbaka. Ledare som sätter laget före jaget och som vågar sätta framtiden före nuet.
Haben Sie erkannt, wer das war?
Ja, das ist Greta Thunberg. Das ist unverkennbar.
Die 16-jährige Schülerin aus Stockholm,
genau.
Die mit Fridays for Future, mit diesen Demos ja eine weltweite Bewegung für den Klimaschutz ausgelöst hat. Haben Sie auch verstanden, was sie gesagt hat?
Ich habe verstanden, dass sie über Voraussetzungen für eine bessere Zukunft spricht. Ich müsste eigentlich Schwedisch können, aber
Sie sind doch
das ist sehr
Honorarkonsulin von Schweden in Nordrhein-Westfalen. Da habe ich
das
gedacht,
ist korrekt,
sie sprechen
aber
perfekt.
Ich habe im Bewerbungsgespräch klargemacht, dass ich das noch nicht tue. Und irgendwie mit Inatura komme ich dann auch nicht wirklich dazu. Ich bin bei Bubble schon bei Lektion 35. Aber,
also sie hat gesagt, in umwälzenden und unsicheren Zeiten benötigt man mutige Menschen, die sich trauen, unbequeme Entscheidungen zu treffen, die wissen, wenn man nach vorne gehen und wann man ein paar Schritte zurückgehen muss, die die Gemeinschaft vor das eigene Ich stellen und die Zukunft vor die Gegenwart. Das sind große Worte. Würden Sie das unterschreiben?
Also ich werde etwas pragmatischer zu sagen, jeder kann da, wo er steht, anfangen. Und so habe ich das damals auch mit Inatura empfunden. Also Greta bringt das ungeheuer gut auf den Punkt, weil sie ja auch fordert und weil sie ja auch, ich sag mal, den Erwachsenen die Versäumnisse vorhält. Und wenn man erstmal anfängt, stellt man fest, wie viel man eigentlich tun kann und sich da immer tiefer reinfräsen kann.
Aber würden Sie sagen, dass Sie Schwestern im Geiste sind, auch wenn Sie zwei natürlich ganz unterschiedliche Generationen vertreten?
Also ich sag mal so, Greta beschreibt das Problem ja grundsätzlich und zu sagen, wie ist die Situation und was ist eigentlich notwendig, damit wir wirklich noch die letzte Chance ergreifen, Dinge zu retten oder die Welt, wie wir sie kennen, zu erhalten. Also ich wäre da sehr viel bescheidener und würde sagen, das ist ein kleiner Ausschnitt. Es ist ein großer Hebel, es ist ein systemischer Hebel. Das ist das, was Spaß macht und Wirkung zeigt. Aber ich wäre da, ich sag mal, deutlich bescheidener unterwegs.
Sie haben es eben schon mal angesprochen. Sie sitzen ja auch in der Jury, die jedes Jahr den sogenannten alternativen Nobelpreis verleiht an Menschen, die mit ihren Projekten versuchen, die Welt ein wenig besser zu machen. Hat sie das selbst auch verändert?
Ja, also man sieht einfach, was es an Problemen auf dieser Erde gibt. Man sieht auch, und das ist das, was diese Arbeit so befriedigend ist der falsche Ausdruck, aber so wertvoll macht. Man sieht auch, dass es Lösungen gibt. Man sieht einfach, dass Menschen Mut haben, Dinge wirklich zu verändern, weil sie auch die Ursachen adressieren und in Frage stellen. Was es bestimmt mit mir gemacht hat, ist, es erdet einen ungeheuer. Im Sinne von, es gibt viele Dinge, über die man sich aufregen kann. Wenn sie dann aber im Ostkongo sind, im Kriegsgebiet, dann relativiert sich das alles sehr. Auf der anderen Seite habe ich wahnsinnig noch mehr als vorher zu schätzen gelernt, was wir haben an Freiheiten. Ich habe persönlich kein Verständnis, wenn jemand nicht wählen geht, weil ich sehe, dass Menschen gefangen genommen werden, gefoltert werden, umgebracht werden, wenn sie sich für das Recht einsetzen auf freie Wahlen. Also man relativiert sehr viel. Es ist auch eine gewisse Demut vor dem, was Leute tun und auch vor dem, wie Leute jeden Tag wieder aufstehen und leben. Unter Bedingungen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Mit einer Hartnäckigkeit, mit einem Lebenswillen und auch einer Lebensfreude zum Teil, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Also es erdet sehr. Es weitet den Blick. Es sorgt dafür, dass sie auch wissen, was hat es denn weltweit an Konsequenzen, wenn ich hier billiges Schweinefleisch essen möchte, dass das bedeutet, dass in Argentinien der Chaco abgehackt wird und komplett mit Sojamonokulturen bepflanzt wird. Wie gesagt, nicht für argentinische Rinder, für deutsche Schweine. Mhm. Also das sind Dinge, wo man einfach den Blick extrem weit öffnet und auch sehr viel eigene Verantwortung sieht, beziehungsweise wo wir eigentlich auf Kosten anderer bislang gelebt haben. Also das sieht man schon. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, wenn ich aus solchen Ländern zurückkomme und ich sehe, dass ohne Fellgenehmigung ein Baum abgehackt wird, dann sage ich, wie schön, dass ich das anprangern kann, ohne dafür im Gefängnis zu verschwinden. Die ganze Diskussion, die wir jetzt haben um die Demokratie und sowas, das macht mir Sorgen, aber ich finde es auch unglaublich, was wir an Freiheitsgraden haben und ich denke, die müssen wir auch nutzen, damit uns das auch erhalten bleibt. Das ist alles nicht selbstverständlich, das sieht man dann halt, wenn man in der Welt unterwegs ist.
Was wäre denn, Frau Krohn, wenn man Sie selbst für einen Preis vorschlagen würde, weil Sie eben seit Jahren dazu beitragen, Müll zu vermeiden und Bedürftigen zu helfen und über neue gesellschaftliche Entwicklungen nachzudenken? Würde Sie das freuen?
Also mich würde das deswegen freuen, weil man dann auch wieder über das Thema spricht und vielleicht auch wieder mehr Unternehmen überzeugen kann, Dinge zu spenden statt zu entsorgen oder Gemeinnützige überzeugen kann, zu gucken. Wir hatten ja das Glück mit Inatura, den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit in diesem Jahr zu gewinnen. Das hilft natürlich einfach bei der Bekanntheit. Und es ist natürlich schön, wenn man die Anerkennung bekommt, dass auch andere sagen, Mensch, die haben echt was gekonnt. Und nicht nur sagen, Mensch, da ist eine Beraterin, die finanziert sich ihr eigenes Hobby. Also das, wie gesagt, das ist schon eine Bestätigung einfach auch für das gesamte Team und alle, die das mit aufgebaut haben, das ist klar.
Juliane Krohn, Sozialunternehmerin und Gründerin der gemeinnützigen Organisation In Natura. Ich danke Ihnen.
Gerne. Danke für die Einladung.
Das war HR Info, das Interview. Den Podcast dieser Sendung gibt es auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Mariela Milkova.